Wissensdurst, der monatliche Podcast rund ums Wasser.
In ganz Mitteleuropa kam es Anfang Juni 2013 zu schweren Hochwasserereignissen. In Österreich waren vor allem Städte und Gemeinden am Inn von den tagelangen Regenfällen betroffen. Der Pegelhöchststand in der Barockstadt Schärding am Inn stieg auf ganze 10,6 Meter an. Zahlreiche Straßen und Häuser wurden überflutet und sogar die Trinkwasserversorgung musste eingestellt werden, da die Stadt nicht mehr für die absolute Sauberkeit garantieren konnte. Im Frühjahr 2016 kam es erneut europaweit zu starken Unwettern und damit verbundenen Hochwasser und im Mai 2017 traf es erneut Schärding und seine Nachbarbezirke. In Österreich wurde deshalb stark in den Ausbau der Katastrophenhilfe und des Katastrophenschutzes investiert. Diese Maßnahmen sollen Katastrophen lindern, beseitigen oder zumindest ihre Auswirkungen verhindern. Gleichzeitig handelt es sich bei Hochwasser aber um eine Naturkatastrophe, die nicht einfach vorherzusehen ist und deshalb oft überraschend eintritt. Wichtig ist deshalb zu wissen, wie Hochwasser überhaupt entstehen. Welche Gebiete in Österreich sind besonders betroffen und wie wirken sich Hochwasser auf die Trinkwasserversorgung aus? Das erklärt der heutige Wissensdurstgast Günther Blöschel. Er beschreitet am Institut für Ingenieurhydrologie und Wassermengenwirtschaft an der TU Wien neue Wege der Hochwasserforschung und wurde dafür vergangenes Jahr sogar mit dem Creativity Prize des Prinz Sultan bin Abdulaziz International Prize for Water ausgezeichnet. Also danke erstmal, dass ich hier sein darf heute. Ich würde gerne ganz allgemein in das Thema starten und zwar, wann spricht man denn von einem Hoch- bzw. von einem Niedrigwasser?
Von einem Hochwasser spricht man üblicherweise, wenn das Wasser in einem Fluss über die Ufer tritt und das Vorland überflutet. In der Hydrologie sprechen wir von Hochwässern, wenn das die größten Werte des Durchflusses in einem Jahr sind. Oder wenn es Durchflüsse sind und Wasserstände sind, die viel größer sind als die normalen Wasserstände. Von einem Niederwasser sprechen wir in ähnlicher Weise dann, wenn es ein Wasserstand ist, der sehr selten auftritt. Beispielsweise hatten wir an der Donau im letzten Herbst ein Niederwasser, das so gering war wie der kleinste Wasserstand in den letzten 100 Jahren. Ein sogenanntes hundertjährliches Niederwasser. Und beim Hochwasser können wir die Größe auch durch die Jährlichkeit beschreiben. Das Hochwasser im Juni 2013 war ein hundertjährliches Hochwasser an der Donau. Das ist ein Hochwasser, das im Durchschnitt alle 100 Jahre auftritt oder überschritten wird. So charakterisieren wir in der Fachwelt die Größe von einem Ereignis mit der Jährlichkeit. Wie selten ist es, dass ein Hochwasser oder ein Niederwasser in dieser Magnitude auftritt?
Und wenn man sich jetzt die letzten Jahre und Jahrzehnte anschaut, gibt es da Veränderungen in der Häufigkeit von Hoch- und Niedrigwasser?
Wir haben in den letzten Jahren Phasen gehabt mit sehr großen Hochwässern. Wenn wir wieder die Donau als Beispiel nehmen, hatten wir im Juni 2013 ein sehr großes Hochwasser. Wir hatten im August 2002 ein großes Hochwasser. Wir hatten in kleineren Gebieten Gewitter, viele Gewitter mit großen Hochwässern. Und wenn wir Daten von den Wasserständen analysieren in Österreich, sieht man, dass wir nördlich des Alpenhauptkammes eine steigende Tendenz von Hochwässern feststellen können. Südlich des Alpenhauptkammes ist das Auftreten des Hochwassers sehr unregelmäßig. Es gab auch viele große Hochwasserereignisse, aber da ist keine ausgeprägte Tendenz zu erwarten. Südlich des Alpenhauptkammes, also Kärnten zum Beispiel, gab es auch 1965, 1966 sehr große Hochwässer. Und in den letzten Jahren auch. Aber die Trends sind da nicht so ausgeprägt wie nördlich des Alpenhauptkammes, wo wir eine steigende, leicht steigende Tendenz von Hochwasser auftreten sehen.
Kann man sagen, der Klimawandel beeinflusst das Aufkommen von Hochwasser?
Das ist eine schwierige Frage, weil wir uns ja nicht für die Frage interessieren, was ist der Grund eines einzelnen Ereignisses, sondern was ist der Grund, dass sich die Häufigkeiten der Hochwässer verschieben. Bei einem einzelnen Ereignis kann man nie sagen, das ist zur Folge des Klimawandels, weil das Wettersystem eben durch die verschiedensten Fälligkeiten gekennzeichnet ist. Die sinnvolle Frage ist, haben sich die Häufigkeiten verschoben und sind die Häufigkeiten der Hochwässer auf den Klimawandel zurückzuführen? Es gibt Anzeichen, dass das der Fall ist, aber die Frage lässt sich nicht mit letzter Gültigkeit beantworten. Und zu dieser Frage muss man unterscheiden, welche Art von Hochwässern es gibt. Es gibt einerseits Hochwässern an den Flüssen, wie an der Donau oder am Inn, mit großen Hochwässern. Und dann gibt es auch sogenannte Hangwässer, also wo das Wasser zufolge von Gewittern am Hang abfließt und Häuser überflutet. Diese Hangwässer, die durch Starkregen ausgelösten Abflüsse, nicht am Fluss, sondern in der Landschaft, da gibt es schon Anzeichen, dass die stärker geworden sind, zufolge stärkerer Gewittertätigkeit. Und das könnte mit dem Klimawandel zusammenhängen, dadurch, dass es jetzt wärmer ist, deutlich wärmer als vor 30 Jahren, ungefähr 1,5 Grad wärmer, ist die Argumentation, dass mehr Energie in der Atmosphäre ist und dass deswegen die Gewittertätigkeit angeregt wird.
Wenn man jetzt auf die Trinkwasserqualität schaut, wenn in einem Gebiet ein Hochwasser war, hat das Auswirkungen auf die Trinkwasserqualität?
Die Auswirkungen von Hochwässern auf die Trinkwasserqualität hängt sehr stark von der lokalen Situation ab. Das kann der Fall sein, beispielsweise wenn das Trinkwasser vom sogenannten Uferfiltrat gewonnen wird. Das sind Brunnen in der Nähe eines Flusses, zum Beispiel in der Nähe von der Donau, und dann rinnt das Flusswasser von der Donau durch den Untergrund bis zum Brunnen und wird dort entnommen. In solchen Fällen können Starkregenhochwässer sehr wohl die Trinkwasserqualität beeinflussen. Und dann ist es üblich, dass die Brunnen während des Hochwassers für einige Tage gesperrt werden. Dann gibt es auch wieder ganz andere Situationen, wo Hochwässer keinen Einfluss auf Grundwasser und damit auf Trinkwasser haben.
Okay. Also das kann man nicht verallgemeinern?
Man kann es für eine bestimmte lokale Situation kann man sehr gut feststellen, ob Hochwasser einen Einfluss hat auf Trinkwasser. Aber es kommt darauf an, wo man sich befindet, wie die hydrogeologische Situation ist.
Mhm. Und dann schauen wir uns Österreich mal an. Wo sind denn Gebiete, die besonders hochwassergefährdet sind?
Hochwassergefährdet sind die Flächen in der Nähe der großen Flüsse. Wenn wir vom Westen Österreichs beginnen, ist das Inntal, wo wir in der letzten Zeit große Hochwässer hatten, besonders im Jahre 2005. Salzach, die Donau, die Drau, alle großen Flüsse, da gibt es eine Hochwassergefahr, weil das Vorland flach ist. Wenn die Wasserstände ansteigen, wird eben das Vorland überflutet. Zusätzlich gibt es aber auch die Gefahr von Hangwässern. Und diese Gefahr ist nicht an die Flüsse gebunden. Diese Hanghochwässer können überall auftreten, wo es stark regnet. Und da sind besonders die Gebiete im Osten Österreichs gefährdet, also Niederösterreich, das südliche Burgenland, Steiermark. Die Gebiete, wo die Gewittertätigkeit besonders stark ist.
Und wie sieht es in Österreich aus mit dem Hochwasserschutz? Sind wir da gut aufgestellt?
Österreich ist im Hochwasserschutz sehr gut aufgestellt, glaube ich. Es haben die Länder, der Bund, auch Gemeinden sehr viel in den Hochwasserschutz investiert, um die Bürger, Bürgerinnen zu schützen. Sie haben viel in den Hochwasserschutz investiert, zum Beispiel durch Schutzdämme, auch durch Rückhaltemaßnahmen, Rückhaltebecken von Hochwässern. Und auch durch Vorhersagemodelle. Beispielsweise hat die TU Wien Hochwasservorhersagemodelle entwickelt für die Donau, auf Basis deren dann Evakuierungsmaßnahmen gestartet werden können. Und auch verschiedene andere Maßnahmen in der Kooperation von Feuerwehr, Ländern, Katastrophenschutz, Da sind wir in Österreich sehr gut aufgestellt.
Gibt es etwas, das wir noch verbessern können oder das wir uns sogar von anderen Ländern abschauen können?
Hochwasserschutz ist eine Daueraufgabe. Es gibt den Satz, nach dem Hochwasser ist vor dem Hochwasser. Und deshalb wird laufend an einer Verbesserung des Hochwasserschutzes oder man sagt heute des integrierten Hochwassermanagements gearbeitet. Etwas, was derzeit im Fokus ist, der Experten auf den verschiedenen Ebenen, sind die Hangwässer. Hier wird jetzt eine Menge investiert, um die Hangwässer, also durch Gewitter ausgelöste Überflutungen in der Landschaft, fern von den Flüssen. Zu dieser Fragestellung wird jetzt viel gearbeitet, um zu Karten zu zeichnen, wo diese Gefährdung besonders groß ist, aber auch um Maßnahmen, um diese Gefährdung zu reduzieren.
Und gibt es Länder, wo wir uns was abschauen können?
Also ich glaube, Österreich ist hier sehr gut aufgestellt und es gibt viele Länder, die von Österreich lernen könnten, eher als umgekehrt.
Das ist gut zu wissen. Und jetzt wurden Sie für Ihre Ideen in der internationalen Hochwasserforschung ja ausgezeichnet. Worum genau ging es da? Wofür haben Sie diese Auszeichnung erhalten?
Den Prinz Sultan bin Abdulaziz International Prize for Water habe ich bekommen für meine Arbeiten in der Soziohydrologie. Die Soziohydrologie ist ein neues Forschungsfeld. Dabei geht es darum, wie die Prozesse des Wassers, der Hydrologie, Wasserbewegung, Hochwasser, Niederwasser mit der Gesellschaft verflochten sind. Früher hat man angeschaut, was ist der Effekt von Hochwässern auf die Gesellschaft. Also wie groß ist die Hochwassergefahr in einem Fluss? Was kann ich machen, um das zu verbessern? Dann hat man später, etwa in den 70er, 80er Jahren, angeschaut, was ist der Einfluss der Menschen auf das Wasser? Also die Gegenrichtung, wie verunreinigen Menschen Wasser, Grundwasser zum Beispiel. Also vorerst Einfluss von der Hydrologie auf die Menschen, dann Einfluss der Menschen auf die Hydrologie, auf das Wasser. Und jetzt ist der neue Trend, beide Wechselwirkungen gemeinsam anzusehen. Also wie ist der Einfluss der Menschen auf das Wasser, wie ist der Einfluss des Wassers auf den Menschen und zurück, die Rückkoppelung des gekoppelten Systems. Das ist das Thema der Soziohydrologie und ich war einer der Begründer dieses neuen Forschungsgebietes mit Kollegen aus dem Ausland. Dafür habe ich den Prinz-Sultan-Preis erhalten.
Herzliche Gratulation dazu und vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben fürs Gespräch.
Gerne.
Das war die Wissensdurst-Ausgabe vom Jänner 2019. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.